Im Namen unseres Herrn und Heilandes möchte ich an jeden Einzelnen ganz herzlich auch in dieser Morgenstunde begrüßen. Wir haben ja eine wunderbare Möglichkeit, immer wiederum zusammenzukommen, um ja von Gottes Wort auch zu lernen. Und wisst ihr, Gott hat ja uns in die Welt hineingesetzt, hat uns mit Gaben ausgestattet. Wir haben unsere Erfahrungswerte als Menschen, das heißt von klein auf gehen wir zur Schule, später dann machen wir eine Ausbildung, ein Studium. Und so lernen wir uns ja immer besser, auch in unserer Welt sich zurechtzufinden. Und darum ist es, denke ich, etwas ganz, ganz Normales, dass wir auch auf die Veränderungen, die oder denen wir ausgesetzt sind, auch immer wiederum ja, reagieren müssen, uns in gewisser Weise auch anpassen müssen. Und Gott hat es in uns auch hineingelegt, dass wir eben auf die Veränderungen reagieren, dass wir uns eben auch hier auf neue Sachen auch einlassen können. Und doch ist es, glaube ich, uns allen vertraut, auch solche Situationen, wo wir persönlich nicht wissen, wie sollen wir richtig handeln. Wir kommen in bestimmte Situationen hinein, wo wir so gerne jemand hätten, der uns einen Rat geben würde. Und ich denke auch, die Situation ist uns wirklich sehr vertraut, dass wir einerseits bei schwierigen Unterfangen, wenn wir zum Beispiel in die Berge gehen und es ist wirklich eine große Wanderung, dass wir dann uns einen Bergführer auch bestellen, dass wir sagen, okay, die Gefahren sind hier wirklich sehr groß, wir brauchen jemanden, der diesen Weg schon gegangen ist, der wirklich Bescheid weiß, auf was man wirklich alles auch achten muss. Unser Leben, das wird ja auch in einem Bild öfters verglichen, dass wir auf der Lebensreise sind, und zwar auch über den Ozean auch des Meeres. So, unser Leben ist dieses Schifflein, was über den Ozean auch gleitet. Und ich glaube, wenn wir in dieser Dimension jetzt anfangen zu denken, so wissen wir, ich weiß nicht, ob jemand schon unter uns wirklich auf einem großen Schiff war und wirklich nicht das Ufer gesehen hat. So, man hat gar keine Orientierung, ja. Wohin soll man überhaupt steuern? An was soll ich mich überhaupt auch ausrichten? Und für uns ist auch auf dem Gebiet, denke ich, so ganz natürlich, dass wir uns anvertrauen dem Kapitän, der eben das Steuer in seiner Hand auch hat. Und nun komme ich zu dem Einleitungswort auch zurück. Und das hat mich persönlich so beschäftigt. Was bedeutet es für mich persönlich, dieses Wort, was Mose auch sagt, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Was bedeutet es wirklich praktisch, dass das Angesicht Gottes uns vorangehen soll? An was zeigt sich das? Wir haben in unseren Liederbüchern das Lied Jesu, geh voran. Lied Nummer 514. Dieses Lied wird in der Regel bei einer Hochzeit gesungen. Aber der Text dieses Liedes, er ist sehr neutral geschrieben. Den können wir persönlich auf uns auch anwenden. Und auch da habe ich mir wiederum die Frage gestellt, was bedeutet es tatsächlich, Jesu, geh voran? Und ich denke, dass wir einerseits, wie betrachtet, mit wunderbaren Gaben von Gott ausgestattet wurden, dass wir ja eben im Leben zurechtkommen sollen. Und doch ist es so, dass wir immer wiederum an die Punkte kommen als Menschen, dass wir sagen, ich weiß nicht so richtig, ja, wie es weitergehen soll. Und darum brauchen wir so sehr auch einen Führer. Und ich habe das Thema jetzt für heute Morgen überschrieben, lässt du dich von Gott führen? Und zuerst wäre natürlich die Frage, ist Gott wirklich vertrauenswürdig, dass er uns wirklich führen kann in unserem Leben? Wir wollen einige Schriftstellen gemeinsam jetzt betrachten. Zum einen aus Amos, aus dem Propheten Amos 4, der Vers 13. Hier wird uns Gottes Allwissenheit auch gezeigt. Denn sieh, er ist es, der die Berge macht, den Wind schafft und dem Menschen zeigt, was er im Sinn hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis. Er schreitet einher auf den Höhen der Erde. Sein Name ist Herr Gott Zebaoth. Unser Gott, er ist im Vergleich zu uns Menschen allwissend. Wir sind beschränkt in unserer Beurteilungskraft. Wir sehen überhaupt nicht in die Zukunft. Wir können es nicht beurteilen. Aber hier dieser wunderbare Vers: und dem Menschen zeigt, was er im Sinn hat. Gott möchte uns führen und uns sozusagen auch auf dem Weg des Lebens auch leiten. Hebräer 4, Vers 13, da heißt es, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Jeder einzelne von uns ist sozusagen wie ein offener Brief bei Gott. Er kennt uns durch und durch und darum weiß er nicht nur unsere Vergangenheit, er kennt auch unsere Zukunft und darum können wir diesem Gott doch auch vertrauen. Hiob sagt in Kapitel 42, Vers 2, ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Das heißt, Gott proklamiert nicht nur, er kündigt es nicht nur an, dass er uns führen möchte, sondern er kann es auch. Er kann es auch, ja, weil er keinen Begrenzungen auch unterliegt. Alles, was er sich vornimmt, das kann er auch ausführen. Und darum dieser Aufruf jetzt auch des Psalmisten, wo Gott durch ihn ausrichten lässt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und da kommen wir jetzt wieder zu diesem Gedanken, was bedeutet es, wenn Gott uns mit seinen Augen leiten möchte. Ist es nur eine Floskel? Ist es nur eine Aussage? Wie läuft es wirklich praktisch auch ab? Und wir wollen heute Morgen in eine Geschichte auch eintauchen, und zwar die Führung des Volkes Israel durch Gott. Einmal durch die Wüste mit dem Ziel, auch das Land Kanaan auch zu erreichen. Und wir wissen, dass das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist und sie auch durch das Rote Meer durchgegangen sind und nun in der Wüste unterwegs waren Richtung Kanaan. Und dann lässt Mose auch 12 Kundschafter ins Land Kanaan auch ausschicken. Und wir wissen, dass sie dann zurückgekommen sind und gesagt haben, es ist ein sehr gutes Land. Milch und Honig fließt auch dort und haben es in den schönsten einerseits Farben gelobt, haben wirklich auch Beweise dessen gebracht, Früchte und so weiter. Aber dann kam dieses große Wort Aber. Und zwar haben sie dann folgendermaßen gesagt, auch zu dem Volk. Aber die Männer, 4. Mose 13, ab Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israel ein böses Gerücht auf und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, was wir darin sein, sind Leute von großer Länge. Und wir wissen, dass von diesen 12 Kundschaftern Josua und Kaleb anderer Meinung waren. Und sie haben auch widersprochen und haben gesagt, ja, es sind wirklich befestigte Städte, die wir gesehen haben. Und es sind tatsächlich Menschen, die groß und stark sind. Das sind Enaks Kinder. Aber sie haben eine ganz, ganz andere Perspektive gehabt. Und das lesen wir jetzt in dem 14. Kapitel weiter. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Fallt nun nicht vom Herrn ab und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie wie Brot fressen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn im Zelt der Begegnung allen Kindern Israel. Was für eine Situation. 10 Männer, die Augenzeugen, waren, berichten eben negativ über das Vorhaben, wo Gott ja dem Volk Israel doch den Auftrag gegeben hat, ins Land Kanaan einzugehen. Und die beiden, Josua und Kaleb, berichten ganz anders. Und was hier schon auffällt, wie sie hier sagen in dem 8. Vers, wenn der Herr Gefallen an uns hat. Und da Gott aber den Auftrag doch dem Volk Israel gegeben hat, dann hat er doch an ihnen Gefallen gehabt. Und darum war ihr Glaube so unerschütterlich auch gewesen. Und die anderen 10 und das ganze Volk Israel, sie waren kleingläubig, ja, wir müssen sagen, sie waren ungläubig geworden. Und es ging sogar darum, dass sie bereit waren, Josua und Kaleb auch zu steinigen. Und jetzt greift Gott ein, wie wir gelesen haben, dass Gott mit seiner Herrlichkeit auch erscheint. Und wisst ihr, so ein Verhalten, das kränkt Gott bis ins Tiefste auch hinein. Und darum konnte es auch nicht anders sein, dass Gott auch da Konsequenzen auch gezogen hat in dem 34. Kapitel. Da hat Gott dann so gesagt, nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll für ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre lang eure Schuld tragen, damit ihr erkennt, was es bedeutet, wenn ich die Hand abziehe. In dieser Zeit, in diesen 40 Jahren, hat Gott gesagt, ihr könnt jetzt nicht in das Land Kanaan eingehen. Ich werde sozusagen euch hier nicht vorangehen. Ihr werdet 40 Jahre durch die Wüste auch gehen. Und auch da, natürlich hat Gott das Volk weitergeführt. Wir lesen ja in dieser Phase, wo sie aus Ägypten dann ausgezogen sind, dass die Wolkensäule bei tagsüber und die Feuersäule bei Nacht doch immer auch bei dem Volk Israel auch waren. Aber jetzt direkt nach Kanaan zu gehen, sagt Gott, nein, ihr müsst zuerst 40 Jahre in der Wüste auch bleiben. Und dann aber die Reaktion des Volkes, des Volkes Israel von dem 39. Vers. Und Mose redete diese Worte zu allen Kindern Israel, da trauerte das Volk sehr. Und sie machten sich früh am Morgen auf, zogen auf die Höhe des Gebirges und sagten, hier sind wir und wir wollen hinaufziehen an den Ort, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Mose aber sagte, warum übertretet ihr denn das Wort des Herrn? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht unter euch, damit ihr nicht geschlagen werdet von euren Feinden. Denn die Amalekiter und die Kanaaniter sind vor euch dort und ihr werdet durch Schwert fallen, weil ihr euch vom Herrn abgekehrt habt und der Herr wird nicht mit euch sein. Aber sie waren so störrisch, dass sie hinaufzogen auf die Höhe des Gebirges, aber die Lade des Bundes des Herrn und Mose wichen nicht aus dem Lager. Da kamen die Amalekiter und die Kanaaniter, die auf jenem Gebirge wohnten, herab und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma. Hier merken wir einfach die Folgen dessen. Ja? Wenn Gott sagt, zieht nicht hinauf, dann hat das Volk Israel keine Kraft gehabt. Sie haben keinen Sieg gehabt, um wirklich jetzt den Kanaanitern zu widerstehen. Und da merken wir, meine Lieben, wenn Gott sich zurückzieht, da wird jetzt unsere menschliche Seite sehr, sehr deutlich gezeigt. Wenn Gott sich zurückzieht, dann sind wir als Menschen wirklich nicht imstande, im Reich Gottes etwas auszurichten. Das können wir allgemein sagen, aber wir können das auf uns persönlich übertragen. Wenn Gott nicht vorangeht, dann werden wir mit unserer menschlichen Kraft es nicht schaffen. Wir kommen später noch zu diesem Gedanken auch dazu. Und jetzt möchte ich uns genau das Gegenteil auch zeigen, als die 40 Jahre vorüber waren und Gott befohlen hat, dem Josua das Land Kanaan einzunehmen. Wir wollen einige Verse jetzt gemeinsam auch lesen. Zum einen Josua 10, die Verse 8 bis 11. Hier wird über Josuas Sieg über die fünf Könige der Amoriter auch berichtet. Und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können. Da kam Josua plötzlich über sie, denn die ganze Nacht zog er von Gilgal herauf. Und der Herr erschreckte sie vor Israel, sodass sie eine große Schlacht schlugen bei Gibeon. Und sie jagten ihnen nach auf dem Weg zum Anstieg von Bethhoron und schlugen sie bis nach Azeka und Makkeda. Als sie vor Israel flohen, am Abgang von Bethhoron ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen bis Azeka, sodass sie starben. Und es starben viel mehr von den Hagelsteinen, als die Kinder Israel mit dem Schwert erschlugen. Was für ein gewaltiges Bild wird uns hier gezeigt. Was für ein großer Unterschied, wo das Volk Israel in eigener Kraft versucht hat, etwas zu machen und wo uns berichtet wird, wo der Herr vorangeht. Hier heißt es so schön, sagt Gott, ich habe sie, das heißt die Feinde, in eure Hände gegeben. Vers 10, und der Herr erschreckte die Feinde vor Israel. Und was musste Israel tun? Sie mussten sozusagen Not nachjagen und diejenigen, die sowieso auf der Flucht sind, dann erschlagen. Und dann vor allem auch dieser letzte Vers, dass Gott hier wirklich mit seinem Wort, mit seinen Versprechungen auch ernst macht und auch immer wiederum zeigt, und das wollen wir auch in der Ausführung jetzt der Botschaft immer wieder betrachten, wenn Gott eingreift, wenn Gott vorangeht, dann geht es ihm immer darum, dass er persönlich auch die Ehre bekommt. Und darum heißt es hier so schön, ja, dass durch die Hagelsteine viel mehr Leute starben, als das Volk Israel mit dem Schwert erschlagen hat. Uns wird weiter berichtet von der Eroberung des südlichen Landesteils. Josua 10, ab Vers 41. Und Josua schlug sie von Kadesh-Barnea an bis Gaza und das ganze Land Goschen bis Gibeon und nahm alle diese Könige mit ihrem Land auf einmal ein. Und jetzt interessant, denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Der Herr, er kämpfte für Israel. Uns wird weiter berichtet von dem Sieg über die Könige im Norden. Josua 11 von Vers 4. Diese zogen aus mit allen ihren Heeren, ein großes Volk, so viel wie der Sand am Meer und sehr viel Rosse und Wagen. Alle diese Könige versammelten sich, kamen und lagerten sich miteinander am Wasser Merom, um mit Israel zu kämpfen. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie alle erschlagen, vor Israel dahingeben. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Wagen im Feuer verbrennen. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Merom und sie überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hände Israels. Wieder das gleiche Bild. Wenn der Herr vorangeht, dann steht er zu seinem Wort. Und wir merken hier, ja, das Volk Israel, es musste auch ihren Teil dazu beitragen. Ja, sie mussten kämpfen, sie mussten in den Kampf ausziehen. Aber wer gab schlussendlich den Sieg? Es war der Herr, der lebendige Gott auch gewesen. Und da merken wir an diesen Beispielen diesen großen Unterschied, ja, ob der Herr vorangeht oder ob er nicht vorangeht. Und nun wollen wir aber mehr praktisch werden. Was hat der Herr Jesus uns als eine Verheißung hinterlassen? Für uns als Nachfolger, er hat doch uns gesagt in Johannes 16, auf Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen. Und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Eine sehr bekannte Schriftstelle wiederum. Und wir stehen, glaube ich, immer noch vor der Frage, ja, wie läuft es wirklich praktisch ab? Der Heilige Geist, er führt uns doch zur Buße. Er zieht in das Herz des Menschen ein. Und er möchte jetzt doch jedes aufrichtige Kind Gottes, jeden Nachfolger Jesu doch jetzt führen. Ja? Er möchte es. Das ist, glaube ich, ganz, ganz eindeutig. Aber nun heißt es wieder, was heißt es wirklich praktisch auch für uns? Nun, meine Lieben, da sind wir jetzt genau an dem Punkt, wo wir, so wie das Volk Israel, zwar aus Ägypten ausgegangen sind, ja, Heil und Erlösung erhalten haben, aber sozusagen uns vom Geist Gottes nicht so richtig führen und leiten lassen wollen. Und sind manche Dinge scheinbar zu schwer, wir haben von manchen Dingen Angst, wir schrecken zurück und sagen bis hierher Gott, aber nicht weiter. Das ist wirklich so die menschliche Natur. Ja? Und genau hier möchte Gott aber ansetzen. Er möchte uns nicht nur aus Ägypten jetzt bildlich herausführen, sondern er möchte uns weiterführen. Und darin zeigt sich wirklich seine Größe und seine Macht. Aber bevor er uns wirklich leiten, führen kann, möchte er uns eine Lektion auch lernen. Und zwar, das ist jetzt der erste Gedanke, wir müssen als erstes unsere eigene Unfähigkeit erkennen. Und das fällt uns als Menschen sehr, sehr schwer. Wir sagen doch, ja Moment mal, ich habe doch gelernt, ich habe irgendwie Lebenserfahrung, ich weiß doch schon selber, wie ich zurechtkomme im Leben. Brauche ich wirklich einen Führer? Das bedeutet doch für uns persönlich, sich einzugestehen, ich persönlich schaffe es nicht. Und das fällt uns sehr schwer. Wir wollen es an dem Beispiel von Apostel Paulus auch betrachten. Ein Mann, der wirklich ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes doch war. Und er war unter den Korinthern und schreibt nachher zu ihnen, 1. Korinther 2, die ersten 5 Verse. Und ich, Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, um euch das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht, und mit großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Dieser Mann Gottes, er hat etwas ganz, ganz Wichtiges in seinem Leben verstanden. Für ihn war Jesus Christus der Mittelpunkt seiner Botschaft und er hat wirklich Jesus Christus verkündigt. Und er war sich dessen völlig bewusst. Er kam zu den Griechen, die in ihrer Weisheit und doch auf die Weisheit so viel Wert gelegt haben, die möglicherweise in vielen Dingen auch es besser wussten. Und er sagt, ich bin zu euch gekommen und ich wollte nichts anderes euch verkündigen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und er sagt so, ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern. Wisst ihr, wir sprechen hier von Paulus, der den Auftrag empfunden hat, in die Welt auszuziehen und die Heiden zu Christus zu bekehren. Und er hat wirklich nicht gewusst, was wird sein nächster Schritt ihm bringen. Er hat es nicht gewusst. Und darum war er so angewiesen, wirklich auf die Leitung, auf die Führung des Heiligen Geistes. Eins wusste er aber, diese große Aufgabe werde ich persönlich nicht schaffen. Aber er hat sich ganz sozusagen auf Gott auch verlassen. Und das bringt er an anderen Stellen auch sehr deutlich zum Ausdruck. In dem 2. Korintherbrief, 12. Kapitel, 9. Vers, möchte ich uns nach der neuen Genfer Übersetzung auch lesen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit großer Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir auch wohnt. Wir wissen, dass Apostel Paulus mit einem Gebetsanliegen zu Gott auch kam und er wollte von dem Pfahl im Fleisch befreit werden. Und Gott hat ihm diese wichtige Lektion gegeben: Du brauchst eigentlich meine Gnade, du brauchst meine Kraft, ja? Und du kannst weiterhin ein brauchbares Werkzeug in meiner Hand sein. Und das hat Apostel Paulus so wunderbar verstanden, weil er in dem Philipperbrief, 4. Kapitel 13, den Vers sagt: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und die Neue Genfer Übersetzung sagt: Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark auch macht. Meine Lieben, zu dem Punkt zu kommen, ich vermag alles. Und so zu sagen, dass es nicht arrogant klingt, sondern sofort den Zusatz hinzufügen, nicht in eigener Kraft, sondern durch die Kraft, die durch Christus auch kommt. Meine Lieben, das ist genau dieser erste Punkt, den wir wirklich verinnerlichen müssen. Bevor Christus, bevor Gott uns führen kann, müssen wir unsere Unfähigkeit, unsere persönliche Unfähigkeit auch anerkennen. Und meine Lieben, es ist nicht nur ein gewisses Gefühl, was wir haben, dass wir sagen, Mensch, so wie wir manchmal krank werden, ja, und wir stehen richtig, ja, bei voller Gesundheit sonst und können doch allen Pflichten und Aufgaben nachkommen und werden dann irgendwie krank, ja, und werden dann erinnert, ja, tatsächlich, ich bin ans Bett gefesselt, bin erkältet, wie auch immer, ich schaffe das jetzt einfach nicht, ja. Und wir akzeptieren es tatsächlich auch für diese kleine Zeit, ja, dass wir unfähig sind. Und ich denke, es ist ganz nach dem Willen Gottes, gesund zu werden, ja, und weiter unseren Pflichten und Aufgaben nachzukommen. Aber auf dem geistlichen Gebiet muss diese völlige Überzeugung der eigenen Unfähigkeit, das ist nichts Vorübergehendes, nicht nur eine Gefühlsregung, sondern es ist eine tiefe Überzeugung, wo wir jeden Tag zu Gott kommen und sagen: Du kennst mich persönlich, dass ich von mir aus den Dingen nicht gewachsen bin, aber du kannst mich doch stark machen. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Es reicht ja nicht nur zu sagen, ich bin schwach, sondern wenn wir wirklich mit Gott vorangehen sollen, dann müssen wir doch wirklich auch den Schritt tun. Und das sind wir jetzt bei dem zweiten Punkt, der uns praktisch lehrt, was es heißt, wenn Gott uns vorangehen soll. Das bedeutet, dass wir unser Leben Gott persönlich weihen, Gott persönlich übergeben auch sollen. Der Herr Jesus, er ist hier das absolute Beispiel für uns. Er betet hier in Gethsemane, wirklich angesichts dessen, dass er ja nicht nur etwas leiden muss, sondern dass er sein Leben für uns dahingeben muss und dass er vor allem die Sünden aller Menschen auf sich ernehmen muss. Und er spricht zu Gott: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das ist jetzt genau der Punkt, ja, wo Jesus uns wirklich diese weitere Facette zeigt. Er sagt nicht, ich bin einfach unfähig und ich kann es nicht, sondern er sagt Folgendes: Gott, du kannst alles. Bei dir sind alle Dinge möglich. Und natürlich als Mensch hätte ich so gern, dass das Ganze an mir vorübergegangen wäre. Aber wenn es nicht möglich ist, dann werde ich das tun, was du von mir forderst. Meine Lieben, das ist genau der Punkt, diese Weihe, diese Übergabe. Wir lesen es in weiteren Schriftstellen. 2. Korinther 5, Vers 15. Und er, das heißt Christus, ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Meine Lieben, wie sehr ist es in unserer Natur drin, dass wir sagen, ja, ich möchte schon Christus nachfolgen. Aber ich möchte natürlich zuerst für mich persönlich, ja, sorgen, zuerst meine eigenen Bedürfnisse decken, alles, was ich für so richtig halte. Und wenn ich dann noch Zeit, Möglichkeiten, Gelegenheiten habe, dann kann ich mich auch im Reich Gottes auch einbringen. Aber was sagt Herr Jesus? Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst, ja, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird alles andere auch euch hinzugefügt werden. Und meine Lieben, wir können in der Theorie das alles wissen, aber ich bin von einer Sache völlig überzeugt, wir kommen immer wieder in unserem Leben in diese Situation hinein, wo wir die Entscheidung treffen müssen. Bin ich wirklich Gott geweiht? Bin ich Gott übergeben? Oder lebe ich tatsächlich mein eigenes Leben? Römer 6, Vers 13. Auch gebt eure Glieder nicht der Sünde hin zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die aus den Toten lebendig geworden auch sind. Meine Lieben, diese Weihe, diese Übergabe, das ist viel, viel mehr, als nur bildlich aus Ägypten auszuziehen und zu sagen, Gott, ich bin dir so dankbar, dass du meine Sünden vergeben hast. Und wir merken ja, wie Gott das Volk Israel geführt hat. Gott möchte seinen Plan mit uns erfüllen. Er möchte uns persönlich führen, aber er möchte uns auch gebrauchen, sozusagen als Werkzeuge auch in seinem Reich, dass wir gebräuchlich sind. Und darum ist es, meine Lieben, so wichtig, dass wir nicht zurückschrecken, wenn Gott sagt, jetzt geht es vorwärts. Es geht vielleicht eine gewisse Aufgabe anzupacken, wo wir innerlich sagen, Herr, ich bin zu schwach oder ich kann es nicht oder vielleicht steht man in gewissen Kämpfen und sagt, die Sache sieht so aus, die meisten Menschen denken anders in dieser Sache, ich werde den Kampf nicht aufnehmen. Ich werde schauen, dass ich irgendwie so durchkomme. Ich möchte ja Gott dienen, aber jetzt wirklich in den Kampf gehen und tatsächlich Widerstand leisten, vielleicht gewissen Einflüssen, das ist mir doch ein bisschen zu viel. Aber meine Lieben, genau hier setzt Gott an. Und wir werden die Kraft Gottes in unserem Leben nicht erfahren, will ich so sagen, wenn wir nicht bereit sind, unsere eigene Unfähigkeit zu erkennen, unser Leben Gott zu weihen, und tatsächlich Gott dann zu sagen, Herr, gehe du jetzt mir bitte voran. Und wisst ihr, meine Lieben, es ist, das muss so alltäglich für uns sein, wenn wir morgens ins Gebet gehen, dass wir dann sagen, Herr, plane du bitte für mich heute den Tag. Plane doch du ihn bitte, Herr. Es sind so viele Aufgaben, die anstehen. Es sind vielleicht gewisse Termine, die schon im Voraus auch irgendwie gemacht wurden. Herr, aber plane doch du alles. Bring mich mit den richtigen Menschen zusammen. Bereite die Herzen dieser Menschen vor, öffne mir die Türen, damit ich die frohe Botschaft des Evangeliums weitergeben kann. Und meine Lieben, sind wir nicht öfters in solchen Situationen gewesen, wo der Geist Gottes irgendwie gemahnt hat, etwas zu machen, und wir dann aus verschiedenen Gründen, dass wir gesagt haben, Mensch, da waren vielleicht andere Menschen, das war vielleicht etwas unangenehm, die Person anzusprechen, oder ich fühle mich jetzt nicht gut, oder ja, ich habe mich vielleicht verhört, hat wirklich der Geist zu mir gesprochen? Und die Gelegenheit vergeht und wir merken, schade, schade, schade und nochmal schade. Das war die Gelegenheit gewesen. Wir hätten etwas ausrichten können und wir haben es nicht gemacht. Und meine Lieben, ich tue mich unter dieses Wort stellen, weil es mir persönlich schon so oft gegangen ist. Und darum möchte ich uns ermutigen, wie wirklich diesen Weg auch zu gehen, dass wir es nicht nur in der Theorie wissen, sondern auch ganz, ganz praktisch auch danach handeln. Wir stehen immer wieder vor Entscheidungen, die wir treffen müssen. Was machen wir dann? Früher haben wir Google gefragt, um ja, eine Lage vielleicht irgendwie einzuschätzen. Heutzutage können wir ja die künstliche Intelligenz fragen, die schon viel, viel weiter auch ist. Ja? Die kann uns viel mehr auch da Rat geben. Das ist der normale Gang eines Menschen. Und einerseits können wir diese Dinge wirklich auch gebrauchen, ja? Um vielleicht ein objektiveres Bild von einer Sache zu bekommen, wenn wir in wirtschaftlichen Dingen gewisse Entscheidungen treffen müssen. Aber meine Lieben, wenn es darum geht, auf dem geistlichen Gebiet Entscheidungen zu treffen, dann muss es für uns so selbstverständlich zu sein, dass wir in erster Linie zu Gott kommen und sagen, Herr, wie soll ich hier handeln? Wie soll ich hier einen Rat geben? Wie soll ich persönlich auch hier weitermachen? Und dann diese große Bitte, Herr, gehe voran, gib mir ein Wort, zeig mir bitte, gibt es in der Bibel Prinzipien deines Wortes, die ich anwenden kann jetzt auf mein Leben und es anwenden? Wir haben sehr oft nicht ein direktes Wort. Wenn jemand sagt, um jetzt mal wirklich ein übertriebenes Beispiel zu nehmen, ja, irgendwie bieten Freunde einem an, spreche jetzt von jungen Menschen, ja, du kannst doch gerne eine Zigarette auch rauchen. Ist es wirklich im Wort Gottes verboten? Steht doch eigentlich nichts eindeutig drin, oder? Aber meine Lieben, es gibt so viele Hinweise, wo wir dieses biblische Prinzip auch anwenden können und wo wir eindeutig sagen können, auch wenn es keine einzige, vielleicht direkte Schriftstelle gibt auf diese Situation, aber die Bibel ist voll von Hinweisen, dass es nicht der richtige Weg ist. Und so können wir einfach das Wort Gottes nehmen, und das ist, meine Lieben, jetzt dieser dritte Punkt. Wenn wir wirklich sagen wollen, Jesu, geh voran in meinem Leben, dann heißt es, wenn wir vor Entscheidungen stehen, dass wir immer zum Wort zurückkehren, zu den biblischen Prinzipien des Wortes zurückkehren und sagen, Herr, so steht es geschrieben. Und wenn es nicht eindeutig auch steht, so gelten deine biblischen Prinzipien. Meine Lieben, mir ist dieser Gedanke so aufgegangen, ich möchte uns ein Vers aus 5. Mose 9, Vers 5 auch lesen. Und hier spricht dann Gott zum Volk Israel, denn du kommst nicht um deine Gerechtigkeit, um deines aufrichtigen Herzens willen herein in das Land Kanaan, um ihr Land einzunehmen, sondern der Herr, dein Gott, vertreibt diese Völker vor dir um ihres gottlosen Wesens willen, damit er das Wort halte, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen auch hat. Meine Lieben, darum geht es Gott, dass er sein Wort, was er gesagt hat in der Vergangenheit, dass er es in unserem Leben sozusagen bewahrheiten kann. Das, was Gott verheißen hat in seinem Wort, möchte er, dass es sich in unserem persönlichen Leben auch kundtut. Und das heißt wirklich, Gott vorangehen zu lassen, Gott uns führen auch zu lassen. Hier heißt es doch so schön, überhaupt dieses 9. Kapitel, da gibt es einige Verse, wie Gott dem Volk Israel so deutlich sagt, dass er sie in das Land Kanaan nicht gebracht hat, weil sie das auserwählte Volk sind. Er hat sie nicht in das Land Kanaan gebracht, weil sie etwas Besonderes sind, sondern er hat sie in das Land Kanaan gebracht, weil er sagt, zum einen die anderen Völker, die waren gottlos gewesen, das Maß ihrer Sünde ist erreicht. Und dann sagt er, ich habe Abraham, Isaak und Jakob ein Wort gesagt und das werde ich halten. Und das ist mir so aufgegangen, meine Lieben, in unserem Leben dreht sich sehr viel um uns, ja? Um unsere Belange, um unsere Gefühle, wie es uns geht, Hauptsache, dass es uns geht, dass es uns gut geht. Und wir sind Menschen tatsächlich mit Gefühlen. Aber es ist einfach diese Seite, die können wir nicht nur irgendwie beiseite schieben, sondern das muss uns persönlich so groß werden. Gott geht es hier im Leben darum, auf der Erde, dass sein Wille in Erfüllung geht. Und wir sind nur wirklich diese kleinen, ich sag mal, Puzzleteile in dem großen Plan Gottes. Und er führt einerseits uns persönlich, aber er führt die ganze Erde, er führt jede einzelne Nation, jedes einzelne Reich. Und da merken wir, wie klein und wie nichtig wir persönlich sind. Und doch naht er sich uns und möchte, dieser große Gott, denn aller Himmel nicht fassen können, er möchte uns persönlich führen. Ja? Und er möchte uns persönlich, er möchte mich persönlich lehren, was es heißt, ob ich in eigener Kraft kämpfe oder wo Gott sagt, so, und jetzt aber voran. Und mir persönlich graut es vielleicht, mir ist es schwer, aber ich weiß eins, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und darum möchte sich Gott unter uns sich wirklich verherrlichen, möchte uns zur Ermutigung das Wort aus Josua 21, Vers 45 geben. Da heißt es so, es blieb nichts unerfüllt, von all den guten Worten, die der Herr dem Haus Israel verheißen hatte, es traf alles ein. Das ist ein Wort, oder? Und meine Lieben, dieser Gott, der sich so oft bewährt hat, das, was er gesagt hat, das hält er auch. Das möchte er, dass wir es persönlich auch erleben. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn alle Gottes Verheißungen sind ja in ihm und sind Amen in ihm. Gott zur Ehre durch uns. Das heißt, Gott von seiner Seite, er ist unwandelbar. Das, was er gesagt hat, das wird er auch halten. Und mir liegt es jetzt darum, wie ist es, wenn wir das Wort Gottes lesen? Kommen wir nicht so manchmal in die Situation, dass wir sagen, Herr, du hast doch hier die Verheißung gegeben und ich habe schon ein paar Mal, ja, gebetet zu dir, aber es ist nichts passiert. Und hier möchte ich uns noch einmal dieses Wort von Apostel Paulus in Erinnerung rufen. Gott ist ein souveräner Gott, der einen persönlichen Plan für uns hat. Gott ist nicht dieser Automat, wo wir sagen, hier Taste drücken, dort Taste drücken und dann wird es genauso passieren. Sondern wenn Gott Verheißungen gibt, dann sind sie im Allgemeinen absolut auch gültig. Und jetzt, meine Lieben, wenn wir an eine Verheißung kommen, wo wir persönlich, ich sag mal, eine Nuss haben, die wir nicht knacken können, dann hätte ich eine ganz, ganz große Bitte. Lasst uns nicht die Schuld bei anderen Menschen suchen. Dass wir sagen, ja, andere sind schuld, weil das und das nicht eintrifft. Mir liegt es so auf dem Herzen, wenn Gott eine Verheißung in unserem persönlichen Leben nicht erfüllt oder scheinbar nicht erfüllt, dann lasst uns zu Gott kommen, wirklich uns demütigen und uns fragen, Herr, an was liegt es, dass du bei mir vielleicht das so nicht machst? Und ich bin überzeugt, dass Gott uns eine Antwort geben wird. Ob er sagen wird, jawohl, jetzt ist die Zeit erfüllt. Wie oft lesen wir die Schrift, dass es heißt, als die Zeit erfüllt war. Das heißt nicht, dass Gott es auch früher nicht hätte machen können. Der hätte das genauso machen können. Aber Gott hat seinen Zeitplan. Und darum ist es so wichtig, ja, dass wir hier wirklich sagen, Herr, geh uns voran. Und wenn ich auch etwas nicht verstehe, dann glaube ich deinem Wort und halte mich ganz fest auch an dich. Meine Lieben, wenn wir unser Leben betrachten, dann geht es nicht nur darum, dass wir sagen, wie bei diesem Bergführer. Ich habe eine Route vor, ja, und irgendwie komme ich da nicht so ganz zurecht. Und es gibt eine Möglichkeit, da einen Bergführer zu buchen, und ich mache das einfach. Wir merken, unser Leben ist viel komplizierter. Viel, viel komplizierter. Wir haben nicht nur eine Route zu gehen, sondern wir werden in unserem Leben vor gewissen Entscheidungen, in gewisse Kämpfe auch kommen, wo Satan uns versuchen wird. Er wird alles dran setzen, um uns auch zu Fall zu bringen. Was werden wir dann machen? Und darum ist es so wichtig, meine Lieben, dass wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen und unser Vertrauen ganz auf Gott auch setzen. Und der letzte Vers, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen sind und sie dann verfolgt wurden von den Ägyptern und sie stehen jetzt vor dem Roten Meer, in der Falle, hinter ihnen sozusagen, das Wasser und vor ihnen immer näher kommend die Ägypter. Und das Volk schreit zu Gott. Und dann aber dieser wunderbare Vers, den Mose sagt, 2. Mose 14, Vers 14, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Und ich wünsche so sehr, wenn wir wirklich in Sackgassen unseres Lebens auch sind, dass wir uns daran erinnern, wir haben einen mächtigen Gott, der gerne bereit ist, uns voranzugehen und uns persönlich auch zu helfen. Gott segne uns. Amen.